Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel aus Horb am oder in Horb am Neckar aus Freiburg eigentlich. Ich bin ja gebürtiger Freiburger Bobbele, aber wohne in Horb. So, ist aber auch gar nicht wichtig. Was heute wichtig ist, ist super Luxus. Wir wollen heute mal über richtigen Luxus auf Kreuzfahrtschiffen sprechen. Wir machen es am Beispiel von SeaCloud. Wir haben schon öfter in der Vergangenheit über SeaCloud berichtet. Du warst ja auch schon an Bord dieser Schiffe.
Ja, auf einem. Die SeaCloud Spirits, die SeaCloud, die historische habe ich mal anschauen dürfen im Hafen, aber mitgefahren bin ich tatsächlich mit der SeaCloud Spirit, ein sehr schönes Schiff. Ja.
Also ich habe auch tatsächlich mal eine Begegnung gehabt, eine echte Begegnung mit der SeaCloud. Habe ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal erzählt, das ist aber schon lange her. Und zwar war ich ja in Saint-Malo in der Bretagne, da gibt es ja auch einen Hafen. Und der Campingplatz ist so ein bisschen gegenüber von der Stadt. Und dieser Campingplatz liegt oben auf einem Berg. Und wenn du oben auf dem Berg stehst, dann hast du einen wirklich tollen Blick einerseits auf die Stadt, Saint-Malo, andererseits aber auch auf das Meer. Und es war Sonnenuntergangsstimmung, also die Sonne ging gerade unter und die SeaCloud war im Hafen von Saint-Malo. Da habe ich auch ein bisschen geguckt, konnte natürlich nicht an Bord gehen, aber ich habe ein bisschen geguckt, was das für ein Schiff ist. Ein wunderschönes Segelschiff. Und abends ist sie dann weitergefahren und ich war gerade oben auf diesem Berg, auf dem Campingplatz und habe dann also wirklich gesehen, wie die SeaCloud wunderschön in den Sonnenuntergang gefahren ist. Ich glaube, ich habe sogar Fotos gemacht.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast selbstverständlich fantastische Bilder gemacht,
selbstverständlich
oder?
Selbstverständlich habe ich gewundert. Ich hatte damals, glaube ich, keine gute Kamera dabei. Ich habe das, glaube ich, einfach mit meinem Telefon fotografiert. Aber es war wirklich
von der Stimmung her. Das ist übrigens ein Thema, über das reden wir nachher in der Aftershow gleich noch ausführlich. Thema Telefon, Fotografieren und so.
Genau, übers Fotografieren und so weiter, Filmen und so weiter. Darüber reden wir dann in der Aftershow, was du da so machst auf den Schiffen, wenn du auf den Schiffen bist. Jetzt reden wir aber im Podcast über Superluxus, beziehungsweise nicht wir zwei reden
ja,
über
Luxus und
Superluxus. Ich persönlich habe von Superluxus überhaupt gar keine Ahnung. Ich kenne es nur von Hörensagen. Du warst ja schon auf dem einen oder anderen Luxusschiff drauf, aber du hast dieses Mal ein Interview gemacht und zwar mit jemandem, der sich wirklich gut auskennt, was Superluxus betrifft. Mit wem hast du denn gesprochen?
Genau, ich habe mit Carsten Syring gesprochen. Der Name wird sicher dem einen oder anderen in der Branche schon was sagen. Er ist er ist jetzt Vertriebsdirektor bei SeaCloud Cruises. Ne, deswegen haben wir gerade über SeaCloud Cruises gesprochen. War zuvor aber schon über 20 Jahre in der gleichen Position auch bei Hapag-Lloyd Cruises. Also ein echter Profi, was das Thema Luxus angeht, hat einfach sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich habe mich im Interview per Zoom mit ihm ein bisschen ausführlicher eben darüber unterhalten, was Luxus heute auch ausmacht. Denn Luxus hat sich auch ein bisschen verändert, also nicht nur ein bisschen, sondern sogar ganz deutlich verändert, so ein bisschen auch weg von diesem, ja, vielleicht etwas protzigeren hin zu sehr viel entspannterem, relaxterem. Da spielt dann so Persönlichkeit und sehr viel individuelle Zeit und solche Dinge spielen im Luxussegment tatsächlich heutzutage eine viel, viel wichtigere Rolle, als das früher der Fall war. Und darüber habe ich mich ihm einfach ausführlich unterhalten, was Luxus heutzutage genau bedeutet.
Was war denn deine erste Frage an ihn? Steigen wir doch gleich ins Interview ein.
Ja, eben genau das. Champagner, Kaviar, schwarze Limousinen, Hubschrauberflüge. Das ist so das, was man sich ein bisschen Lissi Müller-mäßig unter Luxuskreuzfahrt vorstellt. Und ich wollte eben wissen, wie bedeutend ist denn das eigentlich noch? Und was ist vielleicht an dessen Stelle getreten?
Und seine Antwort, die gibt's jetzt.
Also ich schließe mal den Hubschrauber aus, aber die Themen, die Sie eben genannt haben, sind schon für den ein oder anderen Gast immer noch ein Teil dieses Luxusblumenstraußes, den man sich vielleicht erwünscht. Aber ja, natürlich, es ist subtiler geworden. Ich glaube, ich muss heute, wenn ich wirklich Luxus anbieten will, muss ich wirklich diesen Blumenstrauß dem Luxusgast so ein bisschen vor die Nase halten. Und er sucht sich dann die Blüte raus, die er am schönsten findet und die für ihn am wichtigsten ist. Und für den einen ist es vielleicht mal das Gläschen Champagner oder auch mal ein kleines Kaviar-Essen. Aber es kann auch genauso sein, dass er vielleicht in dem Luxushotel oder auch auf dem Luxusschiff für sich ein Plätzchen findet, wo er für sich ganz alleine ist, wo er vielleicht aufs Meer schauen kann, wo er aber trotzdem weiß, dass regelmäßig mal zwei Augen eines Stewards vorbeigucken und schauen, oh, kann ich dem Gast vielleicht noch einen Kaffee bringen oder kann ich ihm vielleicht auch mal das Gläschen Champagner reichen oder. Ich habe es vor kurzem mal erlebt, da kam jemand auf mich zu und hat mir angeboten, ob er meine Brille putzen darf. Und das fand ich, das ist zum Beispiel auch so ein Stück Luxus. Das ist eine Idee, die ist ja so klein und so banal, aber die hat einfach einen ganz tollen, also auf mich einen ganz tollen Effekt gehabt. Und ich glaube, es ist teilweise dieses Unerwartete, dass ich sage, es denkt jemand in meinem Sinne mit, versetzt sich sehr schnell in mich rein und das ist, glaube ich, das, was der Gast heute erwartet. Und dann kommt, glaube ich, hinzu, dass es einfach auch darum geht, ich unternehme etwas, ich gehe auf eine Reise und kann, wenn ich wiederkomme von dieser Reise, nicht nur was Schönes erzählen, sondern ich komme auch mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen vielleicht zurück. Also ich unternehme vielleicht auf dieser Reise auch Dinge, wo ich weiß, da habe ich vielleicht was Gutes getan. Entweder für mich oder für die Gesellschaft oder so insgesamt.
Ja, vielleicht gleich bei dem Aspekt mal zu bleiben. Wie wichtig ist denn das? Also dieses altruistische, idealistische, das sieht man in letzter Zeit häufiger. Eigentlich nicht nur im Luxusbereich, aber da natürlich ganz besonders. Was für einen Stellenwert hat denn das inzwischen?
Also ich denke, dass das schon, wenn man heute über den Neoluxus des Jahres 2023, 2024 spricht, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass ich etwas unternehme, wo ich einfach sagen, ja, da kann ich mit einem guten Gewissen das unternehmen oder ich komme mit einem guten Gewissen nach Hause. Weil meinen Freunden, die zu Hause geblieben sind, konnte ich vielleicht vor 20 Jahren mit den Bergen an Kaviar, da konnte ich ein bisschen prahlen oder mit
dem oder mit der Tatsache überhaupt, dass es eine Kreuzfahrt ist.
Oder mit der Tatsache überhaupt, dass es eine Kreuzfahrt war. Und dann, da haben Sie vollkommen recht, wenn ich jetzt das Jahr so 2018, 2019 anschaue, da war für mich gefühlt so ein bisschen der Kipppunkt. Da konnte ich dann nicht mehr mit dem guten Gefühl nach Hause gehen in meine Stammtischrunde und sagen, ich war auf einer Luxuskreuzfahrt. Da hat mich nicht mehr jeder beklatscht, sondern einige Leute haben auch so ein bisschen schräg geschaut. Und dann kamen die Nachhaltigkeitsaspekte. Da kam vielleicht dann auch dieser Fußabdruck oder ja der Fußabdruck, den ich irgendwo hinterlasse, kam mehr zum Tragen, wo mich dann vielleicht auch der ein oder andere mal gefragt hat, bist du dir sicher, dass das die richtige Reiseform ist? Und ich glaube schon heute, dass die Schiffsreise in ihrer, auch in ihrer jetzigen, in ihrer modernen Form immer noch eine ganz exzellente und auch eine Reiseform ist, wo ich wirklich mit einem guten Gewissen unterwegs sein kann. Aber ich muss dann vielleicht auch mich mal ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen. Wo fahre ich hin und mit welchem Schiff bin ich dann auch unterwegs?
Wenn wir bei dem Thema gerade sind, Nachhaltigkeit, ist das tatsächlich jetzt gerade im Luxusbereich wirklich schon ein buchungsentscheidendes Kriterium? Also im Allgemeinen, im Massenmarkt, im großen Kreuzfahrtmarkt wird ja sehr viel drüber geredet, aber bei der Buchungsentscheidung machen dann 50 Euro billiger dann doch den wichtigeren Punkt als die Nachhaltigkeit.
Also ich habe das Gefühl, dass es im Luxusbereich mittlerweile durchaus eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht nicht bei dem Stammkunden, der schon seit 20 oder 25 Jahren immer mit seinem Lieblingsschiff unterwegs ist. Aber es kommt ja eine jüngere Generation nach. Diese jüngere Generation hat sich vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren noch sehr gerne von den Eltern, von den Großeltern zu einer Schiffsreise einladen lassen. Und heute fragt die gleiche Generation dann mal nach, Mensch, was geht denn da ab? Kann ich das wirklich mit meinem Zukunftsgewissen vereinbaren? Und das ist ein Effekt oder ein Umstand, mit dem wir als Reiseveranstalter uns in der Argumentation auf jeden Fall auseinandersetzen müssen, dass wir diese Fragen auch beantworten können.
Sie haben vorhin ja diesen Blumenstrauß, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, Blumenstrauß von Möglichkeiten, die Sie dem Kunden, dem Gast anbieten und er pickt sich das heraus, was er möchte. Das ist ja was sehr, sehr Individuelles, was sehr Persönliches. Auf der anderen Seite führt, wenn man quasi alles anbietet, irgendwie, ja, also denke ich, gibt einfach Kompromisse. Man muss irgendwo Kompromisse eingehen, um alles anbieten zu können. Jetzt ist aber natürlich ein Kompromiss genau das Gegenteil von Perfektion, was ein Luxuskunde eigentlich erwartet. Wie kriegt man denn das zusammen? Wie schafft man es, jedem einzelnen Kunden seine individuellen und seine persönlichen Wünsche zu erfüllen und zwar in einer Perfektion, wie er das erwartet?
Ich glaube, da ist wieder das ganz große Stichwort, sind die Menschen. Ich kann sehr viel perfektionieren, ich kann sehr viel digitalisieren, aber nichts ist, oder nein, es ist absolut wichtig und existenziell wichtig, dass ich eine fantastische Crew an Bord habe, die es wirklich auf der einen Seite charmante, auf der anderen Seite auch auf eine sehr professionelle Art schafft, wirklich bei den Gästen herauszulesen, was möchte diese Person.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Und die eine Person möchte vielleicht eben, dass sie jeden Morgen ihren Kaffee in der gleichen Form serviert bekommt und die andere Person möchte vielleicht einfach ein bisschen Ruhe haben oder möchte vielleicht zu Beginn der Reise schon mal so einen Abriss haben, wie funktioniert die Reise. Ich habe es vor kurzem gerade von einem Gast hier erlebt, der hat zu Beginn der Reise auf sein Bordkonto eine größere Summe überwiesen, weil es ihm wichtig war, dass er mit diesem Bordguthaben, was er sich selber eingezahlt hat, dann zum Abendessen Top-Weine serviert bekommt. Was haben wir gemacht? Wir haben vorab das Schiff informiert und der Hotelmanager hat sich sofort am ersten Nachmittag mit dem Gast, mit dem Paar zusammengesetzt, ist mit dem Gast so ein bisschen die kulinarische Reise durchgegangen und hat dann für jeden Abend schon proaktiv den passenden Wein ausgesucht. Und das war das Stück Luxus, das Stück Individualität, was für diesen Gast diese Reise ganz außergewöhnlich hat werden lassen, sodass er sich nachher auch dann noch schriftlich und in allen Formen bedankt hat, dass das einfach ein ganz tolles Erlebnis für ihn war, dass man schon antizipierend auf seine Wünsche eingegangen ist, um damit seine Reise perfekt werden zu lassen. Und ich glaube, dafür braucht es einfach tolles Personal, das in der Lage ist, diese Individualität zu erkennen.
Okay, und da ist natürlich dann auch keine Kompromissbereitschaft nötig, weil das ist eine Leistung, die ich dem einzelnen Gast gegenüber auch so erbringen kann.
Ja, aber ich muss dafür auch Leute haben, die das umsetzen können. Das ist ganz wichtig.
Das ist ja so eine allgemeine Regel im Luxus-, Ultra-Luxus-Bereich heißt ja immer, ein Nein gibt es nicht dem Kunden, dem Gast gegenüber. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen. Ne? Aber was war denn so das Verrückteste, was Ihnen bis jetzt untergekommen ist, da an Erwartungen seitens des Kunden, der ein Nein nicht akzeptieren wollte.
Ich habe das mal vor einigen Jahren erlebt von einer Dame, die ist auf Weltreise gegangen und die hat ganz klar gesagt, ich buche diese Weltreise nur, wenn ich meine Wäsche selbst waschen darf. Und da fängt natürlich jeder im Schiffsbereich an und sagt, wie kriegen wir das denn hin? Und dann haben wir das tatsächlich noch damals geschafft, an dem Übergang vom Crewbereich zum Gästebereich eine Waschmaschine zu installieren und die Dame ist dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag selbst hingegangen und hat dann ihre Wäsche selbst gewaschen. Das war so ein kombiniertes Waschen, Trocknergerät und dann hat sie...
Ich wollte gerade fragen, wo hat sie denn dann aufgehängt?
Nein, die hat es dann auch da getrocknet, war dann glücklich und diese Investition einer Leitung zu legen und dieser Waschmaschine stand natürlich in einem guten Verhältnis zu jemandem, der irgendwie fast 4 Monate an Bord war und sodass man diese Waschmaschine auch, glaube ich, noch 2-3 Mal weiter genutzt hat. Also auch das ist dann ein ganz besonderer Wunsch, den man erfüllen kann und es geht nicht überall, aber ich glaube, das Zuhören ist schon ganz wichtig, um rauszubekommen, welcher Wunsch ist denn jetzt wirklich existenziell wichtig und ja, es gibt kein Nein, ist ja mal so die vielgesagte Aussage, aber ich glaube, ich würde gar nicht so weit gehen. Ich glaube durchaus, dass ich einem Gast auch mal ein Nein gegenüberbringen oder entgegenbringen kann. Ich muss ihm nur plausibel und ehrlich und vor allem auf Augenhöhe erklären, warum es jetzt in diesem Fall dann doch mal ein Nein ist. Und dann funktioniert das auch.
Das wäre jetzt gleich direkt auch meine nächste Frage gewesen, auf die ja nicht ganz ernst gemeinte Frage vorweg nach dem Verrücktesten. Wo sind denn die Grenzen? Also wo muss man einem Gast dann auch Nein sagen?
Ich glaube, es ist dann ein Thema, wenn es irgendwo in den Sicherheitsbereich geht. Ich habe auf meiner letzten Reise mit der Sea Cloud Spirit auch ein Gästepaar erlebt, die unbedingt mal in die Wanden klettern wollten. Wo dann aber auch, da haben sie zuerst einen Kellner gefragt, der hat gesagt, er glaubt, das geht nicht, aber er fragt nochmal jemanden, der sich da besser auskennt. Dann kam die Assistentin der Kreuzfahrtdirektorin, hat das Gleiche auch nochmal erklärt, mit ihren Argumenten. Aber diese Argumente haben wahrscheinlich nicht ausgereicht und dann hat sich nachher der Kapitän Zeit genommen und hat mal so ein kleines bisschen über Physik, was dann auch passiert, wenn ich da mal 5-6 Meter hochklettere, was ich A für eine körperliche Grundfestigkeit brauche und dass dann auch, wenn das Schiff segelt, wir auch noch eine leichte Schiffsbewegung haben und das natürlich, wenn sich ein Körper stärker bewegt.
30 Meter Höhe ganz schön gewaltig ist.
Dass das schon eine ziemliche Amplitude ist, die man da erlebt und dann eben mit diesen klaren konkreten und deutlichen und dann auch physikalisch untermauerten Argumenten war dann auch diese Erklärung für die Gäste gut. Also von daher, ich glaube, es liegt dann immer daran, wirklich sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen und nicht einfach nur Nein zu sagen, geht nicht. Und das schlimmste Argument, was man ja im Schiffsbereich häufig hört bei einem Nein, ist, ja, die in der Reederei oder in der Zentrale haben das verboten. Ich glaube, das ist das absolute Totschlagargument, was dann genau das Gegenteil bewirkt, dass der Gast dann nachher vielleicht eher nur einen Brief schreibt oder sonst irgendetwas. Also nein, ich muss es dann vor Ort, und das ist auch immer ein ganz wichtiges Thema, um ja im Luxusbereich gut auch zu interagieren. Wenn ich mal einen Wunsch nicht erfüllen kann, man sollte in jedem Fall versuchen, dieses Problem oder diese Herausforderung auf dem Schiff selbst zu lösen, dass man erst gar nicht so weit kommt, dass dann nachher Briefverkehr am besten noch zwischen Anwälten passiert, sondern dass man wirklich versucht, schon mit den entsprechenden Kompetenzen an Bord das Problem zu lösen.
Ich springe so ein kleines bisschen, weil das ist eine Frage, die ich vorhin vergessen habe, noch zu stellen. Wie wichtig ist denn das Thema Sprache im Luxus? Jetzt gerade auch bei Sea Cloud, Sie haben ja Bordsprache, Deutsch und Englisch.
Wie wichtig ist denn Sprache, jetzt bei dem Publikum, wo man eigentlich annehmen kann, auch der Deutsche, der bei Ihnen mitfährt, kann wahrscheinlich Englisch. Der hat jetzt kein Problem damit, Englisch zu sprechen. Wie wichtig ist denn die Sprache trotz allem dann?
Also ich denke, die Sprache ist schon, es ist ja das wichtigste Mittel, um irgendwo Empathie und Gefühl untereinander zu zeigen. Ich glaube schon, dass da das Verständnis füreinander ganz wichtig ist. Ja, die meisten unserer Gäste können sich auf Englisch verständigen. Also wenn ich einen englischsprachigen Servicekollegen habe, dann kann der das Thema verstehen. Ich kann ihm auch meine Wünsche äußern. Ich glaube, wenn der Diskussionsinhalt etwas komplizierter wird, ist es wahrscheinlich schon sinnvoller, wenn man dann auch jemanden hat, der in meiner Muttersprache unterwegs ist, sodass eben wie bei diesem geschilderten Beispiel der Kapitän, der dann Deutscher war, natürlich einem deutschen Gast die ganze Gefahrenlage dann doch nochmal anders erklären kann, als wenn es jemand ist, der sich zwar auf Deutsch verständigen kann, aber nicht dessen Muttersprache das nicht ist. Deswegen glaube ich schon, dass auch mit dem zunehmenden, dass sich mit dem zunehmenden Verjüngen der Gäste das Thema dieser Sprachhoheit oder des USP-Sprache wird wahrscheinlich geringer werden. Wenn ich heute auch wieder 20 Jahre zurückschaue und damals war ein 70-Jähriger an Bord, der vielleicht einen tollen Job hatte in seiner noch aktiven Zeit, der hatte vielleicht eine Sekretärin, die das für ihn übersetzt hat oder gar einen Übersetzer. Heute findet man das nicht mehr, sodass die Menschen, die heute auf die Schiffe gehen, auch in ihrem Job, in ihrer Tätigkeit schon gewohnt sind, sich zweisprachig zu unterhalten, sodass das, glaube ich, nicht mehr dieses Argument ist, was ganz schlagend ist. Es gibt da aus meiner Sicht in der Kreuzfahrt, im Kreuzfahrtbereich eine kleine Ausnahme. Das sind vor allem auf Expeditionsschiffen, auf kleineren Schiffen Fachvorträge. Wenn ich heute mich auf Englisch gut verständigen kann, aber ich habe vielleicht einen Biologen, der mir einen biologischen Fachvortrag dann erhält und erzählt über vielleicht Flora und Fauna des Landes, wo ich hinfahre, dann wird es, glaube ich, schon echt kritisch, weil das in einer Sprache, die nicht die eigene Muttersprache ist, zu verstehen, das ist dann schon etwas enger. Zumal man dann auch bei solchen Fachvorträgen, glaube ich, sehr schnell die Witze nicht versteht. Ich habe das mal erlebt bei einem Kollegen, auch auf einer Karibikreise. Da ging es auch um die Unterwassertierwelt und der startete zu einem ganz undankbaren Vortragstermin nach dem Mittagessen. Da ging es auch wirklich um die Unterwasserwelt. Seinen Vortrag mit dem Liebesleben der Seegurken. Und da würde ich dann sagen, das ist spannend. Es hat viele Lacher mit sich gebracht, aber das würde ich, glaube ich, auf Englisch auch nicht verstehen. Also die ganzen Gags, die dahinter stehen. Aber so hatte er die Leute erstmal auch nach dem Mittagessen wieder auf seiner Seite. Alle waren wieder wach und er konnte dann seinen Fachvortrag dann halten, aber eben dann auch in der Muttersprache der Gäste.
Ja, mein Problem auf Expedition, ich bin sehr viel tatsächlich mit englischsprachigen Schiffen unterwegs gewesen, ist dann eher, ich verstehe, glaube ich, ziemlich gut Englisch, ich komme da ganz gut mit bei den Vorträgen. Mein Problem ist dann eher, wenn ich zu Hause erzählen will, welche Tiere ich gesehen habe. Ich kenne die ganzen englischsprachigen Vogelnamen.
Aber man kann es zu Hause nicht erklären. Ne?
Und kann dann selbst die sechs verschiedenen Pinguinarten, die ich gesehen habe, kann ich nicht auf Deutsch sagen, weil ich nur die englischen Begriffe dazu weiß. Ja. Ist schon ganz spannend. Dann googelt man und versucht rauszufinden, was heißt das eigentlich auf Deutsch. Jetzt lassen wir uns ein kleines bisschen auch über Sea Cloud natürlich direkt sprechen. Wo sind denn die ganz speziellen Luxusvorteile, die Besonderheiten, die Sea Cloud auf seinem Schiff bietet. Klar, es ist ein Segelschiff, aber das bringt natürlich ganz viele andere Sachen auch noch mit sich.
Ja, ich glaube, dass ein ganz großer USP eben neben dem Segeln und damit so ein bisschen dem ganz Außergewöhnlichen wirklich die geringe Größe der Schiffe ist. Wenn ich überlege, dass ich auf einer Sea Cloud mit ungefähr 50 Gästen, auf der Sea Cloud 2 mit so 80, 85 Gästen unterwegs bin oder auf der Sea Cloud Spirit, wenn die voll ist, fahren da vielleicht so 120 Gäste, dann ist das eine absolut kleine Gemeinschaft, eine kleine Gesellschaft, die da unterwegs ist, die dann eben zur Folge hat, dann bin ich wieder bei der Top-Crew, dass man wirklich schon am ersten Tag persönlich bekannt ist und dass die guten Crewmitglieder deine Vorlieben, deine Wünsche sofort wissen und sie aufnehmen und sowas ganz Banales dich auch beim Namen ansprechen. Also du bist nicht Pax, wie man in der Touristiksprache sagt, oder Passagier, sondern du bist irgendwo gefühlt gleich ein Teil der Sea Cloud-Familie. Und ich denke, das ist in unserer, sagen wir, immer digitaler und immer professioneller werdenden Welt einfach ein ganz schöner Nebeneffekt, dass ich einfach als Mensch mit meinen ganzen Vorlieben und Wünschen wahrgenommen werde. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema. Hinzu kommt, dass ich mit diesen kleinen Schiffen natürlich auch wieder in Regionen, in Häfen fahren kann, die den etwas größeren nicht mehr vorbehalten sind. Gutes Beispiel ist im Sommer in unserer Sommerbeschäftigung im Mittelmeer die Stadt Venedig, die ja aus gut erklärlichen Gründen gesagt hatten, die großen Schiffe möchten wir hier nicht mehr, weil unsere ganze Unterwasserstruktur hier zu sehr an Mitleidenschaft gezogen wird. Oder wir haben es jetzt auch im
und Sie hatten Glück, dass Venedig bei den Regelungen eben ausdrücklich Segelschiffe ausgenommen hat, sonst
ja, genau.
Selbst die Sea Cloud Spirit, glaube ich, zu groß. Ja, das trifft die Größe angeht der Definition.
Das geht noch gerade, aber auch, ja klar, die Spirit oder sonst auf jeden Fall die Sea Cloud 2 und die Sea Cloud können das. Oder wir haben einige Nationalparks in Mittelamerika, wo wir mit maximal 100 Gästen hinfahren dürfen. Das sind dann USPs. Und ich glaube, wir hatten vorhin ja das Thema, das neue Luxusverständnis der Gäste. Ich glaube auch, dass der Gast sehr wohl wahrnimmt, wenn dann nur 30, 40, 50 Gäste aussteigen und man einfach mit einem ganz anderen Gefühl in vielen Häfen empfangen wird, dass eben wirklich dieser auch gefühlte Fußabdruck, den man dort hinterlässt, einfach geringer ist. Und dann sind es so banale Themen. Wir fahren in einen Hafen und vielleicht wartet ein Fischerboot schon bei der Einfahrt und geht dann längsseits, um uns dann mal den besten Fang des Tages anzubieten, nämlich einen großen Thunfisch, der genau für das Mittagsbuffet eben für die 60, 70 Gäste reicht. Und wenn das jemand mitbekommt, wenn die Gäste bekommen das mit, sehen, dass das dieser Fisch dann übergeben wird, in 2 Stunden später findet man ihn dann auf der Grillstation, auf dem Lido-Deck und dann wird daraus entweder Sashimi gemacht oder schöne Thunfischsteaks. Das ist, glaube ich, so dieser Luxus, den mir ein kleines Schiff bietet. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie sehr kann man denn den Aspekt Luxus auch erstens bei den angelaufenen Häfen, Sie haben gesagt, ja, mit kleineren Schiff, kleinere Häfen, aber dann auch zum Beispiel bei Landausflügen umsetzen? Wie kann man auch bei der Hafenauswahl, ne? Also man fährt östliches Mittelmeer ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, da gibt es wirklich ganz tolle Häfen, die man exklusiv anlaufen kann, gerade in Griechenland, aber nehmen wir das westliche Mittelmeer, da ist man ja so ein bisschen beschränkt und wenn man sagt, amerikanische Gäste, die wollen halt mal nach Rom, das heißt, ich muss nach Civita Vecchia reinfahren, obwohl das jetzt nicht keine Besonderheit für ein kleines Schiff ist. Wie kriegt man denn das eigentlich unter einen Hut?
Ich glaube, ich muss immer eine Mischung aus beiden bieten. Und das gilt auch, glaube ich, gar nicht nur für amerikanische Gäste. Auch der deutschsprachige Kreuzfahrtgast, der schaut bei einem Routing immer, wie ist die Mischung? Habe ich so ein paar kleine, vielleicht für mich unbekannte Häfen, wo ich wirklich nur mal ein Beach-Barbecue am Strand mache, wo ich vielleicht auch kulturell und touristisch gar nicht so viel erleben kann. Aber ich kann da wirklich dieses diesen USP des kleinen Schiffes ausleben, wäre ich vielleicht nicht in einen normalen Hafen fahre, sondern vielleicht in einen Yachthafen, wo nur andere Yachten stehen. Aber ich brauche auf der Route dann eben ganz genauso auch mal den bekannten Hafen, eben wie Civitavecchia oder wie Barcelona, was für uns natürlich für die kleinen Schiffe eher uninteressant ist. Aber ich glaube, ein Fahrplan, der sich auch verkaufen lassen soll, der muss eine gute Mischung aus beidem haben. Und dann kommt ja auch das Thema hinzu, die Reisen starten und enden irgendwo. Also ich brauchte auch die entsprechende Infrastruktur, was Fluganbindung angeht. Also wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht es aus beiden. Und dann müssen wir natürlich bei uns bei dem Routing auch nochmal schauen, dass wir eine Route schaffen, die auch gut segelbar ist. Weil auch das ist ja ein Teil unserer Planung, dass wir dann Fahrtroutings nehmen, wo wir eben auch viel Segelzeit einplanen.
Thema Landausflüge, da vielleicht noch ein bisschen ergänzend. Kann man bei Landausflügen das Thema Luxus mit reinbringen oder ist man da an vielen Stellen einfach darauf angewiesen, das zu tun, was letztendlich alle tun können, nur mit einer kleineren Gruppe?
Ich glaube, man kann tatsächlich beides tun. Und auch da ist ja wieder, es gibt durchaus Gäste, die auch heute immer noch die Panoramafahrt mit dem kleineren oder größeren Bus bevorzugen. Aber es gibt auch genauso Gäste, die sagen, nein, es darf für mich etwas individueller sein. Ich hätte gern vielleicht ein Driver's Guide, einfach ein Fahrzeug, wo jemand, ein lokaler Fahrer ist, der mir auch dann in der Landessprache oder in Englisch dann die Region erklärt. Und das ist nachher eine Frage der Landausflugsagenturen, mit denen man arbeitet. Die großen touristischen Agenturen tun sich wahrscheinlich bei den großen klassischen Ausflügen leichter, wo sie einfach eine zweistellige Anzahl an Gästen durch die Gegend fahren können. Wenn ich so ein bisschen in den individuelleren Bereich schaue, dann bin ich auch bei anderen Agenturen, vielleicht diejenigen Agenturen, die sonst eher so im Incentive-Bereich unterwegs sind, die auch in der Lage sind und auch das Angebot bieten, in kleineren Gruppen unterwegs zu sein. Also ich muss dann wirklich immer beides anbieten, sodass man schon in manchen Regionen auch durchaus mit unterschiedlichen Agenturen arbeitet, um dann die Wünsche der Gäste auch, erfüllen zu können. Und auch da wieder, da sind wir wieder auch bei diesem Zusammenspiel zwischen Reiseveranstalter oder Reederei und Reisebüro. Ganz wichtig ist, dass der Gast oder dass das Reisebüro von seinem Gast dann auch erfragt, wie wichtig ihm diese Individualität auch bei den Landausflügen ist, ob er am liebsten vielleicht öfter nur zu zweit unterwegs sein möchte. Dann ist es für uns eben ein leichteres, wenn wir das vorher wissen, sodass man solche individuellen Ausflüge auch einfach vorab planen kann und nicht nur zwei Tage vorher, wenn der Gast dann an Bord ist und sagt, ach, wir kommen in den nächsten Hafen, da würde ich ganz gern was ganz Spezielles haben. Das lässt sich vor Ort manchmal lösen, aber vielleicht nicht immer in der Qualität und in der Ausgiebigkeit, sodass alles das, was wir rechtzeitig wissen, wo wir uns dann auch vorher schon auf die Wünsche des Gastes einstellen können, macht das Ganze dann einfacher. Und das ist eben für mich auch so ein ganz wichtiger Part bei der Individualisierung oder bei dem Luxusaspekt einer Reise, dass man wirklich über die Ausflüge versucht, diese Reise ganz individuell für den Gast oder das Gästepaar oder die Gästefamilie zu bestreiten.
Ein Thema, das mich jetzt nicht speziell für Seacloud, sondern generell im Luxusmarkt immer wieder beschäftigt und wo ich hoffe, dass Sie mir vielleicht mit Ihrer vielen Erfahrung auch ein bisschen eine Idee geben können, ist, Luxusreedereien gerade im Ultraluxusbereich auch werben sehr häufig mit, ja, ich sag mal, sehr, sehr schwammigen Begriffen, bleiben sehr unpräzise in ihrer Kommunikation, sodass im Moment für mich ins Augenstechendste ist das, was Explorer macht mit dem Ocean State of Mind, einem, ich übersetze es mal gemein, mit einem Ozeangeisteszustand. Das, was mich immer frage, ist, warum funktioniert das im Luxusbereich? Sind Luxuskunden weniger faktenaffin? Wollen die eigentlich gar nicht so genau wissen, was auf sie zukommt? Oder haben solche Marketingbegriffe eine ganz andere Funktion, die ich nur noch nicht verstanden habe?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es immer eine gute Mischung sein muss aus Fakten, die nachvollziehbar sind, und aus auch vorher aus dem Malen von Erlebnisbildern. Ich glaube, ich muss dem Gast auch in dem Verkauf der Reise, sei es im Reisebüro oder wenn er auch dann sich vielleicht auf der Website über die Inhalte der Reise informiert, einfach auch so ein bisschen schon mal den ersten Reisetag präsentieren, dass er sich schon so ein bisschen gefühlt auf seiner Veranda sitzen sieht, mit dem vielleicht morgens mit dem Espresso in der Hand, mit dem ersten, und dann die Hafeneinfahrt an sich vorbeiziehen lässt. Und das sind Themen, die wahrscheinlich nicht so faktenbasiert sind. Aber andererseits gibt es dann auch Themen, wo ich einfach auch mal klar wie man hier in Hamburg sagt, Butter bei die Fisch geben muss, auch mal wirklich deutlich und auch ehrlich und klar sein muss. Und wie das Verhältnis ist zwischen, ich male Bilder, die meine Fantasie anregen, oder die andere Seite, wie viel Fakten muss ich liefern, das ist wahrscheinlich auch wieder von jedem Mensch, von Mensch zu Mensch unabhängig. Der eine ist vielleicht eher der mathematisch Orientierte, der mehr Fakten haben möchte, und den anderen motiviere ich eher oder begeistere ich eher durch das Thema des Malens von Bildern. Und da bin ich auch dann wieder bei einer guten Beratung vor der Reise. Das muss das Reisebüro, glaube ich, liefern. Das ist eben entweder durch die Kenntnis seiner Kunden oder durch eine ganz wirklich genaue Bedarfsanalyse schaut, was ist denn diesen Menschen wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist so das Allumfassende, um eine gute Luxusberatung liefern zu können. Ich muss sehr, sehr, sehr viel zuhören. Ich darf nicht so viel senden, sondern ich muss einfach viel mehr hören, was möchte der Kunde, was möchte der Gast in seinem Urlaub erleben. Und da ist auch die Zielgruppe nachher gar nicht so entscheidend, sondern da ist es ganz entscheidend, was ist das Motiv der Reise? Weswegen möchte der Gast reisen und welche Punkte sind ihm auf dieser Reise wichtig? Und dann kann ich, glaube ich, auch für mich entscheiden, welche Informationen sind für ihn wichtig, weil alle Informationen, die ich ihm sende und die ihm nicht wichtig sind, die vergisst er entweder oder die sind sogar störend. Also von daher, ich muss dann schon ziemlich genau die Informationen für ihn auch parat haben, die ihn auch wirklich weiterbringen. Und dann wird es eine gute Beratung, und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ein Gast vielleicht auf eine Reise geht, wo er schon von vornherein weiß, oh, das könnte kritisch werden, oder wo ich auch als Reisebüro weiß, oh Mensch, ob der da überhaupt hinpasst. Also von daher hat das Reisebüro, hat dieser Beratungsprozess vorher für mich eine ganz, ganz wichtige Funktion, um ein Stück weit schon etwas dafür zu sorgen, dass der Gast auch glücklich und zufrieden ist und auch mit einem tollen Gefühl die Reise antritt und mit einem noch besseren Gefühl nach Hause kommt.
Also ich höre da jetzt aber auch raus, dass es eigentlich absolut unabdingbar ist, sich in einem guten, mit Luxus erfahrenen Reisebüro eben auch beraten zu lassen. Also wahrscheinlich noch wichtiger als in der Massenmarkträder-Kreuzfahrt, wo ich auch finde, dass es sehr wichtig ist, sich beraten zu lassen, weil man sonst, wenn man nur den Schnäppchen nachjagt, ja, ganz schnell mal auf dem falschen Schiff landet. Aber es klingt für mich jetzt so, als wäre das im Luxusbereich noch essentieller.
Also ja, ich halte das für ganz, ganz notwendig. Und das Schöne ist ja im Luxusbereich, dadurch, dass ja insgesamt die Reisepreise da auch ein kleines bisschen höher sind, sollte auch das Reisebüro sich da wirklich die Zeit für nehmen und auch sicherstellen, dass der Gast nicht nur seine erste Reise vielleicht auf diesem Produkt bucht und diesem Reisebüro, sondern auch die zweite oder dritte. Und da muss ich mir halt wirklich die Zeit nehmen und muss mich auch mit dem Gast beschäftigen. Weil das ist für mich auch ein Teil dieser Aufgabenteilung zwischen Reiseveranstalter, zwischen dem Produkt und dem Verkäufer, dem Reiseverkäufer vor Ort, es kann ja keiner besser wissen, was sind die speziellen Wünsche des Kunden, was hat er vielleicht auch vorher schon an anderen Reisen unternommen, weil nur bei dem Reisebüro laufen ja diese Daten dann komplett zusammen, und dann obliegt da dem Reisebüro aus meiner Sicht eine ganz hohe Verantwortung, dass der Gast nachher auch eine tolle Reise erlebt, weil ich vorher eben genau erfragt habe, was ihm wichtig ist oder ich es aus meiner Erfahrung halt auch wusste.
Wir haben jetzt über ein Thema überhaupt nicht gesprochen, was ich jetzt finde, was man auch nicht ausführlich ansprechen muss, weil es eigentlich selbstverständlich ist, dass es gut ist, aber das Thema Essen ist natürlich eine der wichtigsten Themen überhaupt auf Kreuzfahrt. Auch da ist ja sehr, sehr individuell zum Teil der Geschmack der Menschen. Wie kann man denn beim Essen, gerade jetzt auch auf einem kleinen Schiff, wo ich jetzt sage, ich kann jetzt keine Menükarte mit 8 verschiedenen Hauptgerichten anbieten, das kann der Koch gar nicht schaffen. Oder die Kochcrew, ein paar sind es ja doch auch auf einem kleinen Schiff. Wie kann man dann das auspendeln und wo sind da die Trends im Moment, was man im Luxusbereich bieten muss?
Ich glaube, da kommt es ganz darauf an, wie Sie schon richtig sagen, ich kann nicht diese riesen Kartenbreite bieten oder wie es auch andere Schiffe haben, dass ich noch 6, 8, 10 verschiedene Restaurants habe. Mhm. Wir haben auf der Sea Cloud Spirit haben wir unser Hauptrestaurant. Wir haben dann auch im Lido-Bereich auch noch morgens, Mittag und abends die Möglichkeit zu essen. Aber es ist ganz wichtig, dass die Qualität dessen, was ich dort biete, dass die top ist. Der Gast weiß das sehr wohl schon, dass er hier nicht auf eine 150 Personen starke Küchencrew setzen kann mit all ihren Facetten, die ich da bieten kann. Aber ich muss das, was ich anbiete, muss ich in einer Top-Qualität liefern. Da kann durchaus die Breite, die Auswahlbreite durchaus geringer sein, aber das, was auf den Tisch kommt, muss dann auch wirklich à la minute und perfekt sein. Und dann stelle ich auch einen Gast zufrieden, der sonst vielleicht auf anderen größeren Schiffen gewohnt ist, aus 6 oder 7 verschiedenen Restaurants zu wählen.
Meine letzte Frage, Hand aufs Herz, wie wichtig ist die Champagnermarke, die Sie an Bord inkludiert anbieten? Ich kann mich erinnern, vor einer Weile gab es bei TUI Cruises mal bei den Suitengästen ja fast sowas wie einen kleinen Aufstand, weil TUI Cruises die Champagnermarke gewechselt hat und da ich wirklich Stimmen gelesen habe, die sagen, jetzt fahre ich nicht mehr mit TUI Cruises, den alten Champagner mochte ich, den neuen mag ich nicht. Wie wichtig ist denn sowas?
Ich halte es für nicht wichtig. Ich halte, Champagner ist sicherlich ein Getränk, was der ein oder andere Gast gern mal, wo er mit anstößt, aber auch da wieder, es ist eine Geschmackssache. Wir haben ja unterschiedliche Champagnersorten an Bord und wenn jemand einen anderen Champagner haben möchte, dann bieten wir ihn ja durchaus an. Aber ich halte es für nicht qualitätsentscheidend und auch nicht so wichtig, dass das dann das Glücksgefühl oder die Reisezufriedenheit des Gastes beeinflusst. Auch da gilt wieder, der Champagner muss freundlich serviert werden, er muss die entsprechende Temperatur haben und er muss zum richtigen Anlass serviert werden und dann wird der Gast auch zufrieden sein. Und da ist es, glaube ich, zweitrangig, ob dann nun Marke A oder Marke B oder Marke C draufsteht.
Soweit das Interview, das Franz über Zoom geführt hat. Übrigens, man sollte vielleicht noch sagen, wegen der Tonqualität, die war ja recht gut, aber nicht im Original. Ne? Da haben wir wieder mit künstlicher Intelligenz nachgeholfen.
Ja, also der Ton von Carsten Zürich hat so ein bisschen einen Hall gehabt, weil er wohl in einem Raum saß, der ja wenig Teppich und sowas hatte. Das ist ja immer mit der Aufnahme ganz schwierig hinzukriegen, dass der Ton dann wirklich toll. Das heißt, da habe ich so ein bisschen nachgeholfen, ne, dass es nicht ganz so halt. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe auch bei mir selber ein kleines technisches Problem gehabt. Mhm. Bei mir hat nämlich aus unerfindlichen Gründen die Aufnahme einfach plötzlich aufgehört. Und ich habe es erst 10 Minuten später gemerkt. Das heißt, so ein paar Fragen musste ich dann aus der Backup-Aufnahme von Zoom rausnehmen. Wo natürlich auch wieder die Qualität nicht so gut ist wie bei mir hier lokal in meinem kleinen Podcast-Studio. Und entsprechend habe ich da eben auch noch ein bisschen nachgemacht. Es macht gerade so ein bisschen Spaß, ne? mit dieser KI, die Audiodaten aufzubereiten. Das wird jetzt nicht standardmäßig werden. Ich werde es nicht bei jedem mal machen, weil es auch einen Haufen Arbeit macht. Mhm. Aber es ist schon ganz faszinierend, was man, wenn eben mal was schief geht, durchaus damit noch retten kann.
Also ich habe gerade auch den Fall gehabt und wer sich da mal anhören möchte, kann das gerne tun. Mein anderer Podcast, eMovotion, also e-movotion geschrieben. Da habe ich auch KI verwendet, weil ich hatte insgesamt 4 Studiogäste und bei einem Studiogast war es so, dass ein lautes Brummen im Hintergrund zu hören war und Kindergeschrei und ich weiß nicht was alles, die Qualität insgesamt also wirklich mehr als bescheiden war und die KI hat das komplett rausgefiltert, aber wirklich komplett, also war fast so, als würde sie mir im Studio stehen. Aber das ist jetzt nicht so interessant, was die Kreuzfahrt betrifft. Was aber interessant ist, ist, wenn der Franz unterwegs ist, ja, was nimmt er da eigentlich mit an Equipment zum Filmen, zum Fotografieren, zum Schreiben? Wie viele Koffer hat er da dabei, die vollgefüllt sind mit Zeugs? Also 50 Kameras, 3 Mikrofone, 12 Kameras, Mikrofon, was weiß ich, was der alles dabei hat. Das wird er uns gleich in der Aftershow erzählen. Und die bekommen Sie immer dann, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen. Die Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite cruisetricks.de. Wir freuen uns über jede Unterstützung, Franz. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, ne?
Genau, bis dann.
Bis dann.
Servus.
Mach's gut. Ciao.